Ja, ja, so machen wir das in Lüdenscheid. Wir sind ganz heiß auf die Gaben des Geistes, weil die manifestieren die Gegenwart Gottes. Und in unserem Gottesdienst in Lüdenscheid, wir haben vieles verändert seit einigen Jahren. Zum Beispiel haben wir die Bühne abgeschafft, wir haben alle Bands aufgelöst. Und ich hab einfach empfunden, es geht nicht nur um Profis, es geht um jeden Einzelnen. Jeder Einzelne ist ein kostbares Werkzeug in der Hand Gottes. Wenn das stimmt, dass wir alle königliche Priester sind, dann bist du das Wichtigste im Reich Gottes überhaupt. Du bist das wichtigste Tool, das wichtigste Instrument. Und wir sind ein Jahr, haben wir uns jeden Morgen auf unserem Gebetsberg getroffen. Jeden Morgen um 8 Uhr. Ohne Programm. Wir haben noch nicht mal eine Begrüßung gemacht. Einmal sagte einer unserer Leiter, wir müssen mal anfangen. Ich sage, wieso? Ja, die quatschen die ganze Zeit rum. Ich sage, vielleicht haben sie das nötig. Lass sie doch, das wird schon irgendwann losgehen. Und er guckte mich an und dann irgendwann fiel der Heilige Geist auf ein paar junge Leute und dann ging das los. Jeder Morgen war anders. Gott ist immer anders. Gott ist nicht berechenbar. Und wir als Christen sollten eigentlich auch so sein. Im guten Sinn. Unberechenbar. Wie der Wind. Ja, ich mag es persönlich überhaupt nicht, wenn Dinge vorhersehbar sind. Und so kamen wir da jeden Morgen zusammen, haben alles abgelegt vor die Füße Gottes. Und ein Jahr, jeden Morgen, der Heilige Geist mit einer neuen Welle. Und die Gaben des Geistes wurden extrem freigesetzt. Aber nicht nur die Gaben des Geistes, auch natürliche Gaben. Auf einmal explodierten die Maler bei uns. Und auf einmal explodierten die prophetischen Tänzer bei uns. Und auf einmal explodierte eine ganz völlig neue Anbetung. Wir hören das manchmal, der Herr hat mir ein neues Lied gegeben. Ich will euch ein neues Lied geben. Ein neues Lied ist doch immer etwas, was wir noch nie vorher gehört haben, oder? Sonst ist es nicht neu. Ja? Und manchmal erweckt der Herr alte Sachen, aber das ist nicht mit neu gemeint. Und dann haben wir das in unseren Gottesdienst reingebracht. Keine Bühne mehr. Wir sitzen auch nicht wie im Kino, sondern wir haben die ganze Sitzordnung anders angelegt, dass man sich sieht. Offene Mikrofone und viel Raum für den Heiligen Geist. Und wir fangen oft an, einfach in Sprachen im Geist zu singen und nicht nur 2 Minuten, sondern ein bisschen länger. Und wir spüren, wie der Geist Gottes uns erhebt und dann auf einmal Sachen freisetzt. Wir kommen in eine andere Dimension, Sachen freisetzt, die Gaben des Geistes. Kleine Kinder nehmen das Mikrofon, haben wunderbare prophetische Gesänge. Unsere Leute an der Technik sind mittlerweile so fit, dass sie sofort alles an die Wand werfen. Ja? Und das Volk Gottes stimmt ein. Und jeder Gottesdienst ist ein Kunstwerk. Weil Gott ist ein super Künstler. Er ist die Kunst überhaupt, oder? Brauchen wir nur mal in die Schöpfung reinzuschauen. Neulich sagte mir jemand, Mann, Herbst sieht immer gleich aus. Da habe ich gesagt, ich möchte dich ermutigen, mal zu forschen, ob das stimmt. Ja? Nimm dir nur einen Baum, ja? Und vergleich mal die Blätter miteinander. Ja? Und vergleich sie mal, wenn es irgendwie geht, mit den Blättern aus dem vorigen Jahr. Du wirst sehen, ist immer anders. Einmal sagte jemand zu mir, immer Schnee, sieht immer gleich aus. Jede einzelne Schneeflocke ist anders. Deine rechte Gesichtshälfte ist anders als die linke. Und so weiter und so weiter. Gott ist sowas von Kreativität. Und ich bin überzeugt davon, dass die Gemeinde der Zukunft sehr prophetisch ist. Und zwar nicht nur im Wort, sondern in vielen Bereichen. In der Musik, im Tanz, im Ausdruck, in Malen, in Bildhauerei, was auch immer. Bei uns entstehen Bilder im Gottesdienst, es ist unglaublich, da entstehen Bilder während der Anbetung, da kommen manchmal die Leute hin und wollen die sofort wegkaufen und bieten wirklich viel Geld. Wir verkaufen das aber nicht. Wir haben auch einen Tisch da drüben, da gibt es einige Postkarten von dem, was da so entstanden ist. Und manche sagen dann, ja, kann man das auch in einem größeren Rahmen so leben, wie ihr das lebt? Ja, wir haben das mit Burning Hearts gemacht, da kommen 2000 Leute hin. GottTV, die mussten sich sehr verändern, ja, die mussten viele Kameras bringen, weil die hatten nicht so ein Set nach vorne gerichtet, die mussten auf einmal hier Kameras haben, weil da ging es auf einmal los oder hier ging es auf einmal los und das war ein großes Abenteuer auch für die und wir haben es mit noch viel größeren Veranstaltungen gemacht. Im 1. Korinther 14, 26 heißt es, wenn ihr zusammenkommt, sind wir hier zusammen? Ja. dann hat jeder etwas, inspiriert vom Heiligen Geist. Und dadurch wird die Gemeinde aufgebaut. Und ich wollte es nur mal so reinwerfen, ja, weil wir empfinden, wir gehen da auch einen neuen Weg, einen Pionierweg. Und ich spüre, das Volk Gottes wartet auf sowas. Und vielleicht ist es ein bisschen provokativ, was ich hier heute Morgen sage, aber du bist mehr wert, als nur am Sonntagmorgen einen Platz in der Kirche zu besuchen oder zu besetzen. Verstehst du? Du bist mehr wert als das. Du bist einzigartig. Und ich werde gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ich möchte etwas vorstellen, weil wir haben noch einige wenige Bücher. Gestern sind wir da so leergeräumt worden am Tisch. Dieses Buch, Help I Need Somebody, in vielen Sprachen mittlerweile, ist ein englischer Titel, deutsche Übersetzung, um 50 Seiten erweitert, hat Tausenden von Menschen Leben gerettet. Viele haben sich bekehrt. Und es ist besonders gut zum Weggeben an Menschen, die drogensüchtig sind, die vielleicht im Gefängnis sind oder anderweitige Lebensprobleme haben, auf der Schattenseite des Lebens leben. Aber es ist auch ein gutes Buch für dich, denn es ist gespickt mit geistlichen Prinzipien. Geistestaufe, Buße, reines Gewissen, vieles, vieles mehr. Und wer das noch nicht kennt, wer kennt das Buch nicht? Einige, ja. Also, ich bin überall da vorne drauf, in verschiedenen Variationen. Ja. So, ich möchte dieses Buch gerne verschenken und wer das haben möchte, der kann es haben. Ja? Ja, hier hat jemand was gelernt gestern. Ja? Als ich gestern sagte, wer möchte das Buch haben, haben sich viele Leute gemeldet. Aber ich kann euch sagen, durch Melden kriegst du nur einen müden Arm, mehr nicht. Ich habe festgestellt, Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Und er hat einen Traum für dein Leben und Gott möchte diesen Traum durch dich leben, zu seiner Ehre und zum Segen für viele Menschen. Und dafür habe ich dieses Buch geschrieben, wenn Träume wahr werden. Gott möchte, dass Träume wahr werden. Ja? Träumen ist wunderbar, aber weißt du was? Es ist noch besser, wenn du die Träume erlebst. Wer will es haben? Hier ist es. Oh, ja, das ist cool. Ich liebe es, Sachen zu verschenken. Wir glauben sehr stark an Heilung. Ich habe das gerade sehr zur Kenntnis genommen, Wandern. Bei uns sind die auch alle irgendwie süchtig auf Wandern. Was die für Touren machen, das ist unglaublich. Ja. Und da werde ich an ein Wort erinnert aus Apostelgeschichte 10, Vers 32, wo Petrus im Haus des Cornelius ist. Und da spricht er über den Wanderer Jesu. Jesus war ein Wanderer. Es war ein Wanderprediger. Und er sagt zu dem Haus des Cornelius, ihr wisst, wie Gott Jesus mit dem Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat. Der ist umhergezogen und hat wohlgetan und gesund gemacht, alle, die vom Feind überwältigt waren. Ich wünsche mir ich bete für eine Wanderbewegung, die dieses Kennzeichen hat. Amen. Und davon handelt das ein bisschen, Heilung. Wir haben eine Serie gemacht, Charles und Diffen und ich, Heilung. Und wenn du wissen willst, wie man Heilung empfängt, wie man heilt, hier gibt es das umsonst. Ich bin gerne nachher auch noch ganz kurz bereit, ein paar Bücher zu signieren, prophetische Widmungen oder sowas. Aber wir müssen eigentlich dann ganz schnell weg. Ich muss heute Abend auf einer Leiterkonferenz sein oder ein Leitermeeting in Bayern oder wo das ist. Ja, ja, das sind Namen von Dörfern hier. Ich kann euch sagen, gestern habe ich hier festgestellt, Lüdenscheid liegt an der Nordsee. Ja. Euer Pastor hat gesagt, ich komme aus dem Norden Deutschlands. Also ich komme wirklich aus Lüdenscheid, aber die Nordsee habe ich noch nie gesehen, außer das Restaurant Nordsee. Ja. Also Lüdenscheid ist ganz knapp vor Dortmund. Ja, also damit ihr wisst, Ruhrgebiet, da kommen wir her. Und da haben wir verschiedene Sachen, die wir da auch organisieren für das Volk Gottes. Und nächstes Jahr haben wir ein ganz heißes Ding, 20 Jahre Gebetsberg Lüdenscheid, 15 Jahre internationales Gebetshaus, Burning Hearts Summit. Wir bauen ein Zelt für 4 Wochen auf und da haben wir jede Menge Heilungskracks eingeladen aus der ganzen Welt mit einer starken Heilungssalbung. Und da könnt ihr lernen, wie man heilt und dann könnt ihr auch eure Kranken bringen und ihr werdet wirklich Zeichen und Wunder sehen. Denn Gott hat ja einen bestimmten Namen. Sein Name ist Rapha. Einer seiner Namen ist Rapha. Yahweh Rapha. Das heißt, er heilt. Er ist Heilung. Sein Name ist Heilung. Und wenn wir so uns so versammeln hier, so heute Morgen im Namen Jesus, und wenn wir glauben, er ist mitten unter uns, dann ist er als Heiler da. Amen. Und du kannst deine Heilung empfangen, während der Gottesdienst hier läuft. Es gibt ein paar kleine Tricks dabei. Und so, da gibt es diese Konferenz, die läuft über 4 Wochen. Ihr könnt euch für 1 Woche anmelden, für 2 Wochen oder auch für alle 4 Wochen. Ihr könnt uns auch mithelfen. Und wer da alles so mitarbeitet, könnt ihr sehen. Und vor allen Dingen freue ich mich, dass die messianischen Juden aus Kiew kommen. Er ist eine der größten messianischen Gemeinden in der ganzen Welt. Und wir haben einen Marsch für Jesus gehabt in München unlängst. Es war einfach eine wirkliche, echte Freude. Da, wo Hitler gepredigt hat, wo er geredet hat, da in dem Rathaus am Marienplatz, da haben wir den Marsch für Jesus beendet. Und die haben dort getanzt, die messianischen Juden. Und sie haben getanzt mit Moslems, sie haben getanzt mit Menschen aus verschiedensten Nationen. An dem Tag haben sich über 300 Menschen dort am Marienplatz bekehrt. Deutschland ist nicht verschlossen, Deutschland ist ganz schön auf. Und das heißt Burning Hearts, da könnt ihr gerne hinkommen und vieles mehr könnt ihr dann Informationen an dem Tisch bekommen. Ich möchte heute Morgen über eigentlich 2 Sachen sprechen. Die erste ist verankert in einem Wort aus Lukas Evangelium, wo sich die beiden Frauen treffen, die schwanger sind. Die eine wurde geschwängert vom Heiligen Geist, das war Maria. Ja, als sie 13 Jahre alt war, kam ein Engel in ihr Zimmer und hat gesagt, fürchte dich nicht, der Heilige Geist wird dich überschatten und du wirst schwanger werden und du wirst den Retter zur Welt bringen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das für ein Ding war. Ja, und manche ehren Maria sehr viel und sehr stark. Wir wissen, was sie verlobt mit Josef, wie es dem wohl so gegangen ist, frage ich mich immer wieder. Als sie zu ihm gekommen ist und hat gesagt, du, weißt du was, ich bin schwanger. Was? Von wem? Vom Heiligen Geist. Ach du liebe Zeit, so eine Ausrede. Ne? I don't know. Sie wurde schwanger vom Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist über dich kommt, dann wirst du schwanger. Nicht in der Art und Weise, aber dann kreiert Gott neues Leben in dir und möchte das auch zur Welt bringen. Möchte das auch zur Geburt bringen. Die andere Frau, die schwanger war, das war Elisabeth. Und da war auch viel Prophetisches drumherum. Und sie trug unter ihrem Herzen den größten Propheten, der je von einer Frau geboren worden ist. Das war Johannes der Täufer. Und übrigens, wenn du Probleme mit dir hast, ja, wenn du minderwertig bist oder wenn du zu gering von dir denkst, was ja auch viele Christen so machen, was ich überhaupt nicht verstehe, ja, dass man gering über sich selber denkt, obwohl das Wort Gottes etwas ganz anderes sagt. Jesus hat einmal über Johannes dem Täufer gesagt, der Geringste im Reich Gottes ist größer als er. Der Geringste im Reich Gottes ist größer als er. So, ich ermutige dich, groß von dir zu denken. Es gibt ja auch diese Lieder, ne, wo wir unsere Kronen in den Staub legen und ablegen. Ich mache das nie. Weil Jesus hat mich gekrönt mit Gnade und Gerechtigkeit und mit Herrlichkeit. Ich werde diese Krone aufhalten. Und der Psalmist hat gesagt, ich danke dir, Gott, dass ich wunderbar gemacht bin. Ich danke dir, Gott, dass du mich herrlich gemacht hast. Das erkennt meine Seele und alle Tage meines Lebens sind in einem Buch geschrieben. Die Tage, die da waren, die da sind und die da sein werden. Und im Psalm 8 heißt es, Gott hat uns ein wenig niedriger gemacht als ihn selbst. So, wenn Jesus uns erlöst durch sein Blut, dann wertet er dich auf. Und dann bist du ein vollwertiges Gotteskind. Und der Christus, der in mir lebt, der lebt in dir auch, wenn du von neuem geboren bist. So, zurück zu diesen beiden Frauen, die haben sich dann besucht. Also Maria hat Elisabeth besucht. Und als Maria kam, und sie begrüßt hat, da passierte etwas in dem Mutterleibe von Elisabeth. Was passierte da? Der Johannes fing an zu hüpfen. Man nennt das Manifestation. Ja? Immer wenn der Heilige Geist auftaucht, der Heilige Geist ist nie theoretisch, der Heilige Geist ist nie philosophisch oder nur theologisch, der Heilige Geist ist immer real Und wenn der Heilige Geist auftaucht, da passiert etwas. Und in dem Fall hüpfte der Johannes wahrscheinlich vor Freude, weil er schon seinem Messias da begegnet ist, im Leib seiner Mutter. Und beide fingen an zu prophezeien. Das ist wunderbar, das müsst ihr mal lesen, diese prophetischen Worte. Und Maria prophezeite einiges und dann sagte sie, Herr, du lässt die Reichen leer ausgehen. Aber die Hungrigen erfüllst du mit deinem Gut. Herr, du lässt die Reichen leer ausgehen, aber die Hungrigen erfüllst du mit deinem Gut. Dieses Wort kenne ich schon länger, das habe ich nicht gerade frisch bekommen, das steht ja auch schon länger in der Bibel. Und weil wir einen ganz starken Dienst auch an Armen und Bedürftigen haben, ja, wir haben in Lüdenscheid angefangen, dass wir ein Rehabilitationszentrum für Drogenabhängige aufgebaut haben, das Haus Wiedenhof, das haben wir immer noch. Und da sind Tausende von Menschen frei geworden. Wir haben Reha-Zentren rund um die Welt. Wir dienen den Armen und Bedürftigen in verschiedenen Ländern. Und wenn wir irgendwo hinkommen, in irgendein Land, dann fragen wir immer zuerst, wo sind die Menschen, die keiner mag? Und dann hat man uns sehr oft auf Müllkippen geschickt. Ich weiß noch, als wir nach Novosibirsk kamen, so haben wir gefragt, wo sind hier die Ärmsten der Armen in Novosibirsk? Da haben sie uns gesagt, auf einer Müllkippe. Wir dann dahin. Ja, riesige Müllhalde, stank erbärmlich. Wir sind bis zu den Knöcheln teilweise im Müll eingesackt und wir haben keine Menschenseele gesehen. Also haben wir uns dahingestellt und haben angebetet. Wir gehen so gerne an diese Orte. Und wir haben angebetet und Gottes Gegenwart war so stark da und ich dachte, aber was machen wir hier eigentlich? Naja, dann weiß ich, Anbetung geht zu Gott und das ist egal, wo man ist, das soll Gott ehren. Und dann auf einmal aus dem Müll, wie aus Höhlen, kamen Menschen heraus. Und wir erfuhren, dass sie dort tief im Müll in Höhlen lebten, weil in Novosibirsk wird es sehr kalt im Winter und dort ist es warm. Und die schauten uns an, das war eine Szene wie aus einem apokalyptischen Endzeitfilm, die schauten uns an, als wenn wir direkt vom Mars gekommen wären. Ne? Und wir schauten die an, als wenn sie, was weiß ich, woher gekommen wären. Und das war eine ganze Familie mit den Geschwistern, die haben alle ihr Leben Jesus gegeben. Und wir konnten sie in eine Gemeinde integrieren und ein halbes Jahr später wurde der Mann von der Frau, der saß im Gefängnis, der hat sich auch bekehrt. So, wir gehen sehr gerne und sehr stark an diese Orte. Ich bin mehrere Male eingeladen von der südkoreanischen Regierung, den nordkoreanischen Flüchtlingen zu helfen. Wenn die fliehen aus Nordkorea, dann kommen die in ein Wiedereingliederungsprogramm in Südkorea. Und man hat mich eingeladen aufgrund dessen, weil wir in Deutschland eine friedliche Wiedervereinigung erlebt haben. Und die meinen, ich hätte das Mandat, zu denen zu sprechen. Und ich habe dann jedes Mal so im Schnitt 130, 150 meistens junge Leute gehabt und tragische Geschichten, wirklich tragische Geschichten. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der war 17 Jahre alt, der ist mit seiner Mutter geflohen aus Nordkorea und die Polizei in China hat ihn festgenommen und hat ihn von seiner Mutter getrennt. Und er kam 3 Monate ins Gefängnis und dort wurde er viele Male vergewaltigt. Seine Mutter hat er nie wieder gesehen und dann hat man ihn zurückgeschickt und hat ihn dort ins Gefängnis geschmissen. Und er sagte, ich war froh, dass ich nicht ins Konzentrationslager musste, dafür war ich zu jung. Er ist dann ein zweites Mal abgehauen und ist dann über China in die Mongolei, da hat er als Sklave gearbeitet, mehrere Jahre. Und dann auf abenteuerliche Weise ist er nach Südkorea gekommen. Er hat seine Mutter nie wieder gesehen. Und wirklich, wirklich tragische Schicksale. Und wenn man dort über Gott spricht, dann denken die an ihren politischen Führer in Nordkorea. Aber ich kann euch sagen, die Gegenwart Gottes war jedes Mal so stark. Am ersten Tag haben alle ihr Leben Jesus gegeben. Am zweiten Tag wurden alle mit dem Heiligen Geist getauft. Am dritten Tag Lebensbereinigung, Buße, Dämonen ausgefahren. Und die restliche Zeit ein klassisches Jüngerschaftsprogramm, sodass sie wirklich zurechtkommen, auch in einer Kultur wie Südkorea, das ist auch nicht so einfach. So, wir gehen gerne an so Orte und wir dienen gerne Armen und Bedürftigen, auch Hungrigen. Ja. Ich gehe oft nach Indien und dann nach Pakistan und da speisen wir Pastoren und dann speisen wir die ganze Truppen, die da ankommen, die nichts anderes haben. Es gibt ja so viele Pastoren in Pakistan, auch in Indien, die wissen nicht, wie sie satt werden sollen oder ihre Familien, aber die einen wunderbaren Dienst in den Gemeinden tun. Und ihr solltet das sehen, wenn ihr zusammenkommt, hunderte von diesen Pastoren, und wenn sie sich dreimal am Tag satt essen können, ja, und Gemeinschaft miteinander haben, und dann kommen da Tausende und geben ihr Leben Jesus. Manchmal werde ich gefragt, ist das nicht gefährlich, nach Pakistan zu gehen? Dann sage ich immer, es ist gefährlich, da zu sein, wo man nicht sein soll. Es kann sehr gefährlich sein auf deinem Sofa zu Hause vorm Fernseher oder vorm PC. Es kann sehr gefährlich sein, es kann dein Leben kaputt machen. So, wir sind gerne unterwegs in diesen ganzen Bereichen. Wir sind gerade dabei, in Thailand, in Pattaya, einen Dienst zu gründen. Pattaya ist das größte Rotlichtviertel der Welt. Und da gibt es Tausende von Prostituierten und Prostitutionsmänner und Transvestiten und was weiß ich nicht alles. Und Touristen, Sextouristen aus aller Welt kommen dorthin, im Moment schwerpunktmäßig aus China und Russland. Und wir empfinden, wir sollen dort einen richtigen Standbein setzen und wir sollen da einen Durchbruch erreichen. Wir gehen gerade nach Smoky Mountain, nach Tondo in Manila. Wir haben dort ein Haus gekauft und wir haben dort ein Team hingesendet. Wir wollen sehen, dass die Menschen auf dieser Müllkippe, die im Müll leben seit Generationen, wir wollen sehen, dass sie gerettet werden, ein neues Leben empfangen. Ich hatte neulich eine Evangelisation da. Beim Aufruf zur Bekehrung sind die gerannt, also Hunderte sind gerannt, nach vorne gerannt, um ihr Leben Jesus zu geben. So, das machen wir gerne. Ja? Das ist eine Beauftragung, die Gott uns gegeben hat, auch seinem Volk. Die meisten Kirchen, die ich so kenne in Deutschland oder auch in Europa oder in der westlichen Welt, sind alles Mittelstandsklasse-Kirchen oder Reiche. Man sieht sehr selten die Arme. So, bei uns im Gottesdienst kann es sein, dass du Alkohol riechst, ja, weil Obdachlose da sind. Oder Leute kommen gar nicht erst in unseren Gottesdienst, weil sie wissen, da sind Heroinabhängige, die bei uns eine Therapie machen und die sind ihnen nicht ganz geheuer. Also wir haben immer mit solchen Menschen zusammengelebt. Aber hier geht es nochmal um etwas anderes. Er lässt die Reichen leer ausgehen und die Hungrigen füllt er mit seinem Gut. Wer von euch möchte Erweckung in Deutschland sehen? Kann ich mal sehen? Da hinten wird es dünner. Aber ganz da hinten ist ein Bilder. Ja. Also ihr möchtet Erweckung in Deutschland sehen. Und es gibt natürlich viele Predigten über Erweckung. Habt manches gehört über Erweckung. Es gibt Bewegungen, Awakening Europe und Europe shall be saved und was nicht alles. Und wir träumen von Erweckung. Wir beten mehr oder weniger für Erweckung schon seit vielen, vielen Jahren. Und da gäbe es viel zu sagen, aber ein Kennzeichen für Erweckung ist Hunger, ist geistlicher Hunger. Und darum geht es hier in diesem Vers. Er lässt die Reichen leer ausgehen, er lässt diejenigen leer ausgehen, die meinen schon alles zu kennen und die meinen auch schon alles erfahren zu haben. Neulich war ich mal in Manila. Und da predige ich in einer bestimmten Gemeinde. Jesus Flock heißt die Gemeinde, die ist in einem Shoppingcenter, mittendrin so. Und ich kenne diese Gemeinde schon seit vielen, vielen Jahren. Sie sind ungefähr so 40 Jahre unterwegs. Und ich sage, ja, da ist die erste Generation, die ist da vertreten, aber auch eine neue Generation. Das war so 50-50. Und den Pastor kenne ich sehr gut, der war jetzt neulich auch bei uns. Und so, ich predige und dann Aufruf gemacht und der Heilige Geist kam so krass an dem Morgen in diesen Gottesdienst, die Hälfte lag am Boden. Die Hälfte lag am Boden. Mir fiel auf, dass es die ganzen jungen Leute waren. Die waren so krass unter dem Heiligen Geist. Ja? Manche weinten, aus manchen fuhren wirklich böse Geister aus und manche wurden einfach erfüllt mit dem Heiligen Geist, manche lachten. So, diese Manifestationen, die man so eigentlich kennt. Mir fiel auf, die Älteren standen so draußen herum. Naja, Gottesdienst Ende, Pastor hat mich eingeladen zum schönen Essen und dann saßen wir da so zusammen und die Frau des Pastors sagte auf einmal zu mir, unser Sohn ist gerade zu mir gekommen. Der hat mir eine interessante Frage gestellt. Er sagte, Mama, wenn ich so alt bin wie die älteren Geschwister, bin ich dann auch so? Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? Manche sagen, ich bin professioneller Teenager, aber wenn die wüssten, ja, wenn die wüssten. Und ich dachte, wow, das ist eine Frage von einem jungen Mann aus einer jungen Generation. Ich glaube, dass es möglich ist, frisch zu sein im Heiligen Geist, bis du den Herrn siehst.
Amen.
Und ich glaube, dass die besten Jahre deines Lebens die besten sein können. Die letzten Jahre die besten Jahre deines Lebens sein können. Ich kenne solche Leute. Und mich haben schon als junger Mensch, haben mich ältere Leute fasziniert, die frisch waren, die stabil waren im Heiligen Geist und die mich angespornt haben, zu glauben, ja, wenn ich einmal alt bin, will ich auch so frisch sein. Ich kenne Hulda Bantain. Ja, vielleicht kennt ihr sie. Ja, Hulda Bantain. Weit über 90. Sie haben eines der größten Missionswerke aufgebaut in Indien, das ich kenne. Und auch sehr gut und sehr solide. Und wenn sie vor unseren jungen Leuten steht, dann sagt sie immer, ich bin verantwortlich für 280 Millionen Menschen in Indien. Lässt dir das auf der Zunge zergehen. Und sie haben in ihrem riesigen Werk über viele Staaten Indiens, haben sie kaum westliche Mitarbeiter. Das heißt, sie haben über Jahre die Einheimischen trainiert und die sind richtig gut und die bauen das Werk, was Mark Montaigne und seine Frau aufgebaut hat. 1954 kamen sie das erste Mal nach Kalkutta. Jetzt lädt sie mich ab und zu ein, mit ihr zu reisen. Ich kann euch sagen, wenn ich da so 14 Tage mit dieser Frau unterwegs bin, dann habe ich genug. Ja. Die ist als erste morgens auf. Okay, ältere Leute stehen gerne morgens auf, weil sie nicht so viel Schlaf brauchen. Ja. Aber dann ist die den ganzen Tag ist die unterwegs mit mir und geht auch als letzte ins Bett. Und 14 Tage und dann denkst du, jetzt will ich nur noch nach Hause. Dann sagt sie, da haben wir noch ein Zentrum aufgebaut, da musst du auch noch sprechen. Und dann kannst du von da direkt in den Flieger steigen. Oh je. Meine Frau und ich, wir kamen mal nachts um 2 Uhr in Kalkutta auf dem Flughafen an und ein riesiges Gedränge. Und ich dachte, boah, jetzt stehen wir aber auch noch hier, weiß ich nicht lange, bis wir da überhaupt unseren Stempel kriegen. Und plötzlich taucht sie auf, nachts um 2 Uhr. Gekleidet wie die Königin von England, ja, wie eine, ja wirklich, absolute Hammer. Und dann ruft sie laut durch den ganzen Raum, lass die durchgehen, das sind VIPs. Alle gucken sie zu uns, ja, ich war müde von dem Flug und da fühlte mich alles andere, nur nicht VIP. Aber sie, lasst sie durchgehen, das sind VIPs. Also gingen wir durch, alle anderen, die guckten, wer ist denn das, wir kriegten unseren Stempel dann durch. Dann fragte ich sie, sag mal, kennst du die alle hier, die Beamten und so? Ja, sagt sie, natürlich. Natürlich, die habe ich alle von der Straße geholt. Denen habe ich die Windeln gewechselt. Die sind durch unsere Programme gegangen, durch unsere Schulen, durch unsere Ausbildung. Natürlich kenne ich die. Boah, wann denke ich, boah, so eine Frau, immer noch unterwegs für den Herrn und kennt nichts anderes als den Eifer für Gott im guten Sinn. Die Hungrigen füllt er mit seinem Gut. Die Reichen lässt er leer ausgehen. Schaut mal, wenn ich in das Neue Testament reinschaue, da gibt es so bestimmte Figuren. Und die drücken etwas von diesem Hunger aus. Da war die blutflüssige Frau, die ihr ganzes Geld ausgegeben hat. Bei den Ärzten, weil sie diesen Blutfluss hat. Blutfluss heißt, du verlierst Kraft. Du verlierst Energie. Und sie war hoffnungslos krank. Und wenn nur jemand in ihre Nähe kam, musste sie rufen, aussätzlich, unrein, unrein. Total isoliert, vereinsamt, arm geworden. Und sie hört, Jesus ist in der Stadt. Jesus ist in der Stadt. Und dann spricht sie zu sich selbst. Wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühren könnte, würde ich gesund. So. Das kann man so stehen lassen. Aber es blieb nicht nur bei dem Statement, es blieb nicht nur bei dem Satz, sondern sie machte sich auf und sie drängte sich in die Menschenmenge. Das durfte sie nicht. Als jüdische Frau schon mal überhaupt nicht, sich einfach in so eine Menschenmenge reinzudrängen und als Kranke schon mal gar nicht. Sie musste also bestimmte Hürden, soziale Hürden, Hürden von Angst, Furcht, Isolation überwinden und hatte nur eins im Sinn, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, werde ich gesund. Und wir kennen alle den Ausgang der Geschichte, sie tat das und Jesus auf einmal mitten in der Menschenmenge sagt, wer hat mich berührt? Und die Jünger, toll, toll, guck mal hier, die ganze Menschenmenge, wer hat dich berührt? Ja, also ich verrate euch ein Geheimnis. Ich habe fast immer blaue Fußnägel. Meine Frau sagt, was hast du wieder gemacht, wenn die meine Füße sieht? Manchmal sind meine Zehen blau. Wenn ich in Pakistan bin, wenn ich in der Mongolei bin, wenn ich in Indien bin, muss ich wirklich manchmal um mein Leben fürchten. Die Menschen rasen los. Die springen auf dich, die packen dich an, die legen ihre Hände auf meine Füße. Die sind so hungrig nach Gottes Gegenwart, nach Heilung, nach Befreiung, was weiß ich immer. Es war sehr komisch für mich am Anfang, als das passierte. Aber da habe ich gedacht, boah, das ist geistlicher Hunger. Das ist wirklich geistlicher Hunger. Und sie wird geheilt. Ich liebe so Versammlungen, ne, hier in Deutschland, predige ich hier im Süden, in Nürnberg. Da meldet sich auf einmal jemand. Und ich sage zu ihm, ich bin gerne bereit, deine Frage zu beantworten, wenn ich hier fertig bin. Da sagt er, ich habe gar keine Frage. Ich sage, warum meldest du dich denn? Der Heilige Geist hat zu mir gesagt, wenn ich mich melde, werde ich gesund. Ich sage, und? Sagt er, Wahnsinn. Ich sage, was Wahnsinn? Er sagt, ich habe meine Hand hochgehoben und plötzlich geht von mir etwas weg und ich kann das erste Mal wieder richtig durchatmen. Wir haben festgestellt, dieser Mann konnte nur mit einer Beatmungsmaschine schlafen nachts. Am nächsten Tag kommt die Familie und ist komplett happy. Das erste Mal ist der Mann frei, schläft ohne die Maschine. Ich predige in einem anderen Meeting und plötzlich kommt eine Frau den Gang runter. Ich denke, was ist sie? Ist sie komisch? Oder? Ja, aber sie bleibt stehen vor mir an der Bühne und weint. Und ich frage sie, was ist mit dir los? Ja, sagt sie, ich stand da hinten an der Wand und der Heilige Geist hat gesagt, wenn ich den Gang runtergehe und du vorne ankommst, bist du gesund. Ich sage, was hast du denn gehabt? Und sie sagt, guck dann dauernd an sich runter, ich habe hoffnungslos Neurodermitis gehabt am ganzen Körper. Kein Arzt konnte mir helfen, kein Medikament konnte mir helfen, nichts konnte mir helfen. Ich habe mich kaputt gekratzt und ich schaue mich an und kann es nicht glauben. Ich habe gesagt, hast du Freunde? Ja, dann sind sie nach vorne gekommen, haben sie angeschaut, haben alle zusammen geweint. Die Reichen lässt er leer ausgehen, die Hungrigen, die wollen, was sie wollen, dass sie wollen, die berührt er. Ich war in einem anderen Meeting. Boah, das war vielleicht eine Bühne, kann ich euch sagen. Die war riesig hoch. Und die Treppe da hoch war lebensgefährlich. Und es war ein rappelvolles Meeting. Und dann plötzlich an der Seite kommt eine Frau und die humpelte. Die ging wirklich, die humpelte. Und dann bleibt sie vor der Bühne stehen und weint auch. Und ich sage, was willst du? Der Heilige Geist hat mir gesagt, wenn ich die Bühne berühre, wenn ich auf der Bühne bin, dann werde ich gesund. Dann habe ich gesagt, okay, ich werde Ihnen helfen, hier hochzukommen. Sagt sie, nein, ich muss das alleine machen. Ich sage, betet alle, dass das klappt. So, sie kam dann hoch auf die Bühne und sobald sie die Bühne berührte, fing sie an zu laufen wie ein Wiesel. Die hatte einen Klumpfuß und hinten am Ausgang standen ihre Krücken. Geistlicher Hunger ist ein Zeichen dafür, dass du lebst. Weißt du, als ich so 2 Jahre mit dem Herrn unterwegs war und Gott dann sagte, es gibt noch andere Schafe in meinem Stall, da bin ich unter anderem in eine Zeltevangelisation der Brüdergemeinde, habe ich mich verlaufen. Und ja, ihr lacht, aber der Evangelist dort, das war ein wirklicher Mann Gottes. Der hat gepredigt wie ein Weltmeister. Und sein Herz brannte und sein Geist brannte und ich habe jeden Abend habe ich da die Leute hingeschleppt, die Brüder, die haben denen vergingen fast alles. Also da habe ich Hexen hingebracht und Heroinabhängige auf dem Entzug und Afrikaner, die voll bekifft waren und die wussten gar nicht, wie ihnen geschah. Ne? Und wir spürten, dieser Mann ist ein Mann des Geistes und wir hatten ein riesiges Problem, weil der hörte schon nach 45 Minuten auf zu predigen. Und die Brüder meinten, er hätte zu lange gepredigt an dem Abend. Und ich dachte, was haben die denn? Weißt du, wir waren so hungrig nach dem Wort Gottes. Wir waren so hungrig nach seiner Gegenwart. Da gab es einen anderen Mann. Der war nicht krank. Der hat Karriere gemacht im Volk Israel. Und er merkt, irgendwo ist es das nicht. Das ist nicht alles. Da muss es irgendwie mehr geben. Und dann hört er, dass Jesus in seine Stadt kommt. Jericho. Dieser Mann war der Zachäus. Und da heißt es, und er begehrte, Jesus zu sehen. Er begehrte, Jesus zu sehen. Weißt du, als ich so die Gemeinden kennenlernte und Konferenzen kennenlernte als junger Christ, ich bin bei jedem Aufruf bin ich nach vorne gerannt. Die haben angefangen, da war ich schon vorne. Ja? Ja. Und das waren oft Aufrufe für Bekehrung. Und meine Freunde sagten zu mir, wie viel Mal willst du dich denn noch bekehren? Und ich sagte, ich gehe nicht nach vorne, weil ich mich bekehren will. Gott zieht mich. Da zieht mich etwas. Und ich weiß nicht, wie oft ich das gemacht habe, ob das Geschäftsleute des vollen Evangeliums waren, ob das eine Gemeinde war, ob das eine Konferenz war, ob das eine Regionalkonferenz vom BFP war. Ich bin immer nach vorne gerannt. Und eines Tages sagte Gott zu mir, jetzt ist gut. Und dann bin ich nach vorne gerannt, wenn Gott mich gerufen hat. Aber es hat mich etwas gezogen. Da war etwas, kennst du das? Wenn der Heilige Geist dich zieht. Und dieser Zachäus, da heißt es, er begehrte, Jesus zu sehen. Boah, ich liebe Christen, die was begehren. Ich liebe Menschen, die was begehren.